Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte auch euch auch ganz herzlich von mir begrüßen. Ja, wir wollen heute über Buße was hören oder nachdenken. So, wie geht das an? Und das anhand der Geschichte von Jona. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte von Jona. Und wenn nicht, dann gehen wir die kurz mal durch. Am Mittwoch gab es den Buß- und Bettag und das ist ein Feiertag der evangelischen Kirche, der daran erinnern soll, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir ihn brauchen und dass wir Buße tun sollen für das, wo wir gegen ihn schuldig geworden sind. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Tag, vor allem, weil wir in der heutigen Zeit eher weniger das Gefühl haben, von Gott abhängig zu sein. Und ich wollte einmal Jakobus 4 vorlesen, 13 bis 15, der darüber handelt. Also und da steht: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Dann wisst, was ist euer Leben? Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, und wir leben, wollen wir das oder das tun, dies oder jenes tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Ich finde es einfach schön zu sehen, dass wir sind abhängig von Gott und wir brauchen Gott. Und deswegen müssen wir auch immer wieder neu unsere Schwachheit vor ihm bekennen und Buße tun und umkehren. Ja, auch in 2. Korinther 7 spricht Paulus das in der Gemeinde an. Und dort steht, ein Moment. Ab 9. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht gewiss bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Also Gott möchte, dass wir mehr und mehr ihm ähnlicher werden. So, und das soll halt dieser Buß- und Bettag halt, soll ein Tag einfach sein, wo man daran gedenkt. Der wurde eingeführt 1934 und 1995 wurde er größtenteils in Deutschland abgeschafft als gesetzlicher Feiertag, um halt die Arbeitgeber zu entlasten, was ich sehr schade finde. Ich glaube, in Sachsen und Bayern gibt's den noch. Dann habe ich mal in Wikipedia nachgeschlagen, was die zu Buße zu sagen haben. Und da steht: Im Christentum stellt Buße das Bemühen um die Wiederherstellung eines durch menschliche Vergehen gestörten Verhältnisses zwischen Gott und dem Menschen dar. Also genau das, was wir eben durchgegangen sind, dass das Verhältnis zwischen Gott und mir oder uns gestört ist, dadurch, dass wir Sünder sind und dass wir immer wieder Gott nicht an erster Stelle stellen, sondern uns selbst an erster Stelle stellen, dass wir selber Gott sein wollen und bestimmen wollen, wie unser Leben auszuschauen hat. Dass wir, so wie wir in Jakobus gelesen haben, selber sagen, wir wollen dorthin gehen oder hierhin gehen und den Herrn nicht fragen. unter anderem. Des Weiteren steht, die Buße führt über die Erkenntnis der eigenen Schuld zu den rechtschaffenen Werken des neuen Lebens, die die Abkehr von der bisherigen Lebensführung einschließen. Also, dass einem das reut und dass man umkehrt, dass man einen Lebenswandel vollzieht, dass man die Dinge beiseite, also den schlechten Wandel ablegt, sagt, nein, Herr, ich möchte das oder jenes nicht mehr tun. Ich möchte, was weiß ich, im Straßenverkehr nicht zu schnell fahren. Oder das wäre jetzt für mich ein banales Beispiel. Oder ich möchte ja andere Dinge halt nicht tun, sondern ich möchte dem Herrn folgen und ihm meine Buße halt bekannt geben. Jesus Christus gilt hier als Sühneopfer für die Erbsünde und die Sünden aller Menschen. Das heißt, wir haben in unserem Herzen ist eine Erbsünde, die wir durch Adam und auch durch Eva in dem Sinne, ist sie in die Welt gekommen, durch den ersten Menschen. Das, was wir jetzt tun, das ist einfach ein Resultat dessen, was die Erbsünde in dem Sinne hervorruft. Und dafür, für die Erbsünde, ist Jesus Christus gestorben am Kreuz, damit er diejenigen, die daran glauben und die ihr Vertrauen auf ihn hängen und sagen, ja, wir wollen dich fragen, wohin wir gehen wollen, und die alles ihm abgeben in dem Sinne, für die ist er gestorben und für die hat er versprochen, dass er diese Kosten tragen wird für den Schaden, der entstanden ist. Und jetzt kommen wir zu Jona, denn gleich wie Jona 3 Tage, also Jona ist auch ein Beispiel, ein Prophet, ein Beispiel dafür, was Jesus getan hat am Kreuz. Und dort lesen wir in Matthäus 12, Vers 40, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Also Jesus ist 3 Tage, er ist gestorben, 3 Tage, nach 3 Tagen dann auferstanden. Und damit hat er den Tod besiegt, weil er sündlos war, weil er keine Buße in dem Sinne tun musste und hat für uns das Sühneopfer bezahlt oder war das Sühneopfer für uns. So, jetzt wollen wir uns einmal die Geschichte von Jona anschauen, weil Jona ist ein Prophet. Das Buch Jona, ist im Zeitraum 793 bis 753 vor Christus. So in diesem Zeitraum spielt das Buch. Und Jona war ein Prophet für Heiden in dem Sinne, oder in dieser Geschichte halt, lesen wir halt, wie er für Heiden in dem Sinne eingesetzt wird. Und das ist eher außergewöhnlich, weil oftmals waren Propheten eher Propheten für das Volk Israel, die das Volk Israel ermahnen und sagen, kehrt um und folgt Yahweh nach unserem Herrn. Aber nicht so bei Jona. Jonas Leben ist in dem Sinne eigentlich ein Beispiel von dem, oder sein Leben ist eine Prophetie. Und deutet halt auf Jesus hin und auch auf das Volk Israel. Also Jesus in dem Sinne, dass Jesus sterben wird und dass er auferstehen wird und unsere Schuld tragen wird. Und beim Volk Israel eben, dass das Volk Israel, also wir werden gleich die Geschichte nochmal durchgehen von Jona, was Jona so erlebt hat, aber dass halt das Volk Israel in die Heidenvölker in dem Sinne oder in die Welt verstreut wird und als Nation in dem Sinne nicht mehr existieren wird eine Zeit lang und dann wieder später wieder sozusagen vom Fisch ausgespuckt wird und wieder neu entsteht. Aber gleich sehen wir das. Ja, einmal das Buch Jona im Überblick. Also am Anfang, Gott beruft Jona nach Ninive, um die Stadt zur Buße zu führen. Ninive war eine sehr, sehr große Stadt oder eine Hauptstadt vom Assyrischen Reich, circa 650 vor Christus, ich glaube sogar früher. Und die waren sehr gottlos in dem Sinn. Die hatten verschiedene Götter, die sie angebetet haben, nicht den Gott Yahweh. Die hatten sogar, ich glaube, 12 Stadttore und auf jedem Stadttor war ein Bild von einem Gott, den sie angebetet haben. Des Weiteren waren sie auch sehr grausam. Sie haben ihre Feinde teilweise bei lebendigem Leib gehäutet oder andere Dinge getan, Leute grausam gefoltert, getötet oder auch Tempelprostitution begangen und andere Dinge. So, nun hat Yahweh halt, ist das Maß einfach voll und Gott kann das nicht weiter mehr ansehen. Und schickt nun Jona, um dieses Volk halt zur Buße zu führen und sagt, kehrt um, ansonsten werde ich euch in 40 Tagen vernichten. Dann, Jona widersetzt sich dem und will nach Tarsis, Spanien fliehen. Jona war ja ein Jude und Jerusalem lag im Assyrischen Reich. Und die Juden fanden oder mochten die Niniviten in dem Sinne nicht und auch nicht das Assyrische Reich, weil es halt eine Bedrohung war, Feinde war und sie Angst hatten, erobert zu werden in dem Sinne. Und deswegen fand Jona das nicht gut, dass Gott sich denen erbarmen will. Und vor allem ist ja auch Gott früher in dem Sinne ein Gott für Juden gewesen und da hat Gott sich ja noch nicht offenbart in dem Sinne, dass auch ein Gott der Heiden ist oder ein Gott unser Gott ist. Und demzufolge wollte Jona nicht, dass Gott den gnädig ist in dem Sinne und ja, floh dann. Ja, Jona ist halt ungehorsam und dann schleudert Gott oder er geht in ein Schiff und flieht nach Tarsis oder ist auf dem Weg dahin. Da kam dann ein Sturm und Wellen kamen und bedrohten das Schiff halt untergeht. Und die ganze Crew, die hatte halt wirklich Angst um ihr Leben und beteten zu ihren Göttern und beteten um Gnade, aber es funktionierte nicht. Da warfen sie das Los über Jona, um herauszufinden, wer denn schuldig ist in dem Sinne. Und das Los fiel auf Jona. Ja, daraufhin bekennt Jona das und sagt denen, dass er halt flieht vor Gott. Und daraufhin sagt er, ja, dann werft mich doch ins Meer, um diese Schuld in dem Sinne zu sühnen oder um, ja, dem Genüge zu tun. Er wird ins Meer geworfen. Ja, und dann rettet Gott Jona durch einen Fisch. Und zwar fällt er ins Wasser und ein Fisch verschluckt ihn und rettet ihn dadurch vor dem Ertrinken. Ich fand ganz interessant zu lesen, dass das große Wunder ist nicht, dass der Fisch den Jona verschluckt, sondern das große Wunder ist, dass Jona nicht verdaut wird. All die drei Tage und dann später halt erneut von Gott berufen wird und nach Ninive dann halt auch geht. Jona gehorcht und dann geht Jona halt los und Ninive tut auch Buße. Hier haben wir nochmal ein Bild von dem Assyrischen Reich. Da sehen wir Jerusalem mitten von dem Assyrischen Reich. Deswegen war Jona jetzt auch nicht so unbedingt begeistert davon, dass Gott denen gnädig sein will. Ja, sein Plan war ja nach Tarsis zu fliehen. Da habe ich auch nochmal ein Bild mitgebracht, um das ungefähr, dass man eine Vorstellung hat. Da ist Jaffa, wo er halt losgefahren ist. Und er wollte halt hierhin und er musste eigentlich nach Ninive. Übers Land sollte er eigentlich gehen. Aber er ist bereit, 3000 Kilometer oder mehr nach Spanien zu fliehen, um Gott halt, um Ninive halt nicht zu warnen, um Gott zu entfliehen. Ich fand es halt sehr interessant, weil das doch auch sehr vergleichbar mit unserem Leben ist. Weil wir haben doch auch oftmals Dinge, wo wir vor Gott weglaufen und einfach nicht uns auf ihn richten. Und dann sind wir auch bereit, überall hinzulaufen, um möglichst nichts mit ihm zu tun zu haben, um möglichst nicht zu beten, um vielleicht möglichst nicht Bibel zu lesen oder andere Dinge zu tun, sondern wir laufen weg. Und dann kommen aber auch wirklich auch Stürme. Uns plagt unser Gewissen, wir sind unruhig innerlich und wissen nicht, wohin. Und Gott gibt uns aber die Lösung durch seinen Sohn Jesus, dass wir Buße tun können und dass Gott uns vergibt durch seine Gnade und wir dann wirklich auch Frieden haben im Herzen und er diesen Sturm stillt, so wie der Sturm auch gestillt wurde, wo Jona ins Wasser geworfen wurde. Ja, jetzt möchte ich einmal Jona Kapitel 3 wollen wir einmal lesen, um einfach das mit der Buße einfach nochmal zu sehen. Ich fand ich einfach so faszinierend, wie krass einfach die Stadt Buße tut. Und das ist wirklich ein Wunder, weil das war eine gottlose Stadt, die von Gott nichts wissen wollte. Und da kommt ein Prophet und warnt sie und sie gehorchen. Und das ist wirklich unglaublich. So, das steht. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt, vor Gott 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, 1 Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Ja, das war so üblich, dass man sich damals in Sacktuch gehüllt hat und ja sogar Asche auf sein Haupt gelegt hat und einfach Buße tat, dass man das auch nach außen hin erkenntlich gezeigt hat. Und das Wort gelang bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seinen Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderes Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Ja, das ist einfach total erstaunlich, dass dieser mächtige Gott, dass es ihn reut und dass er das eben nicht tut, die Strafe, sondern gnädig ist und langmütig ist mit ihnen. Ja, die Reaktion von Jona ist halt, dass Jona sich ärgert und zornig wird auf Gott, weil er eben eigentlich möchte, dass das Volk untergeht, dass er die Strafe sieht, die Gott über sie ergehen lässt und dass Israel in dem Sinne frei ist, auch von der Bedrohung. Und er klagt Gott an, was er erleiden muss. Die Sonne und die Hitze, aber auch einfach die ganzen Umstände klagt er bei Gott einfach an. Und Gott weist Jona einfach auch zurecht in der Situation. Und das tut er, indem er Jona sozusagen in eine Position bringt, wie er Gott vielleicht besser verstehen kann, indem er einen Rizinusstrauch ihm schenkt, der über Nacht da wächst und ihm Schatten spendet. Und darüber freut sich Jona sehr. Und dieser Rizinusstrauch steht sozusagen symbolisch für das Volk Ninive. Da lesen wir nun in Kapitel 4. Da entsandte Gott der Herr einen Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und dieser Wurm, der steht stellvertretend für das Gericht Gottes, was über Ninive ergangen werden würde in dem Sinne. Und dadurch war der Rizinusstrauch eben nicht mehr schattenspendend. Und daraufhin ist Jona zornig. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer anderen Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Ja, da sieht man einfach, dass Gott einfach gnädig ist und dass er Jona da nochmal einen Denkanstoß gibt. Und vielleicht kann das jetzt auch für uns ein Denkanstoß sein, Buße zu tun und ja, Gott einfach auch um Vergebung zu bitten, sodass er einfach gnädig ist. Denn er ist gerne gnädig und liebt es, seine Größe an uns zu erzeigen, indem er uns vergibt. Dieses 120 Menschen sind die Rechte von der linken Hand nicht. Das sind halt Kinder. Das heißt, Ninive war wahrscheinlich so 2,5 Millionen Menschen oder mehr, die da verschont wurden. Und das ist ein riesengroßes Wunder.